ARD.
Hi Moritz, nachdem uns Stefanie Markert, unsere ARD-Korrespondentin hier in Paris, uns gestern so sehr vorgeschwärmt hat vom Grand Palais mitten in der Stadt, dem Venue, in dem Fechten und Taekwondo stattfindet, habe ich mir gedacht, fahre ich doch da gleich mal selber hin und gucke mir das mal selbst an. Und ich muss sagen, absolut fantastique, also wirklich großartig. Dieses Gebäude ist ja eigentlich weltbekannt mit dieser berühmten Glaskuppel. Es ist so kreuzartig gebaut für die Weltausstellung im Jahr 1900. Außenrum natürlich alles sehr verziert mit vielen Säulen und innen drin so grünem Stahl. Und unter dieser Kuppel, die so kreuzartig sich halt hier über dieses Gebäude erstreckt, befindet sich die Planche. Und es ist wirklich absolut außergewöhnlich und fantastisch. Also da hat sie uns tatsächlich nicht zu viel versprochen.
Hey Kerstin, mach dir keinen Stress, bin auch noch unterwegs und warte hier gerade vom Main Press Center, also vom Pressezentrum, auf unseren Shuttlebus zum Deutschen Haus, also zum Prinzenparkstadion, aber das ist ja nebenan. Ich habe übrigens festgestellt, dass die Busse hier keine Klimaanlage haben, also das ist ganz schön heiß teilweise.
Hallo, hier ist Anna-Maria Wagner.
Hallo, hier ist Dennis Schröder.
Wir sind die Fahnenträger heute Abend bei der Eröffnungsfeier und ihr hört den Sportschau-Olympia-Podcast.
Tag 1 mit Kerstin Hermes und Moritz Casalet.
Ja, wir haben es euch versprochen. Wir sind die ganze Zeit in Paris für euch unterwegs. Gestern auch wieder. Die Stadt wird voller. Also man merkt es jetzt doch, vorher war wirklich irgendwie wenig los dafür, dass es Paris ist, was sonst immer so voll ist.
Ja, die Pariser sind alle weg, glaube ich.
So. Ach so, deshalb.
Jetzt kommen die ganzen Touristen.
Ja, genau. Die kommen nämlich jetzt. Ja. Und ich habe einige auf den Champs-Élysées beobachtet, die da Selfies gemacht haben und die U-Bahn-Stationen gesucht haben, die offen sind. Denn in der Innenstadt ist wirklich immer noch sehr, sehr viel gesperrt. Also man kommt wirklich nicht überall hin, wegen der Eröffnungsfeier, wisst ihr ja inzwischen auch. Aber die Pariser freuen sich eigentlich schon sehr. Wir haben ja gestern auch unsere Korrespondentin gehört, Stefanie Mackert, die gesagt hat, doch, die viele in Paris sind jetzt wirklich heiß auf die Spiele. Ich habe mit einem Verkäufer gesprochen zum Beispiel, der hat gesagt, gut, die Absperrungen sind sehr nervig, aber es wird ein riesiges Ereignis und es wird schon toll. Und dann hat er mir so ein weißes Bändchen präsentiert, was er geschenkt bekommen hat. Möglicherweise so als Anwohner, der jetzt inzwischen wirklich genervt ist von allem. Aber er weiß nicht so richtig, was er mit dem weißen Bändchen anfangen soll. Da habe ich gesagt, na guck mal, da steht doch Eröffnungsfeier drauf. Geh doch mal hin.
Block 7, Reihe 10, Platz 12 oder so.
Ja, ich glaube, ich habe dann zu ihm gesagt, da kommen 300.000 Leute hin oder 500.000 oder so und an der Seine wird schon irgendwo ein Platz für dich sein. Also versuch's doch mal.
Also es sind alle wahnsinnig nervös. Das haben wir festgestellt. Es ist wirklich unfassbar, was hier abgeht. Und du warst in der Stadt unterwegs.
Ja.
Ich war heute mal im Waschsalon. Einem typisch französischen Waschsalon mit drei Waschmaschinen und zwei Trocknern. Ich bin ja noch bei der Tour de France gewesen vorher und habe natürlich jetzt einen Koffer voller Dreckwäsche gehabt und ich muss jetzt erstmal einmal waschen. Die Trockner haben nicht so richtig gut funktioniert, ist nicht so ganz trocken geworden alles. Das heißt, ich habe mein ganzes Hotelzimmer einmal ausgelegt mit noch so feuchter Wäsche. Der ganze Boden und die ganze Wand ist tapeziert damit quasi.
Unterhosendeko.
Unter anderem.
Ja gut, ist auch besser, dass sie trocken sind, bevor man die anzieht, sonst wird sie nachher noch.
Ja. Also, Eröffnungsfeier. Ihr kriegt hier heute alle Infos von uns natürlich. Gestern haben wir ja schon mit Anna-Maria Wagner gesprochen, Fahnenträgerin mit Dennis Schröder gemeinsam. Und wir haben auch selber schon spannende Beobachtungen gemacht in der Stadt. Alles, was wir gehört haben, ist nicht so viel. Also es ist wirklich, wirklich streng geheim. Aber alles, was wir so mitbekommen haben, deutet darauf hin, dass es fantastisch wird. Es muss unfassbar gut werden. Und darüber sprechen wir gleich natürlich auch ausführlich.
Ja, im Rahmen unserer Möglichkeiten, weil eben noch so viel geheim ist, aber ein bisschen was quetschen wir aus unserem Reporter ganz bestimmt raus aus der Eröffnungsfeier.
Aber vorher wollen wir noch mit dem Oberboss von allem hier im Deutschen Haus sprechen. Wir sind ja im Deutschen Haus, haben hier einen Blick auf den Innenraum eines Rugby-Stadions, wo die große Fanzone aufgebaut ist. Und der Chef vom Ganzen sozusagen ist jetzt bei uns.
Ja, der Chef des Deutschen Olympiateams, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Thomas Weikert, ist bei uns. Bonjour.
Bonjour.
Wie ist Ihr erster Eindruck von Olympia in Paris?
Sehr zufrieden. Ich bin dann am Dienstagmorgen angekommen ins Hotel, war schon bei der IOC-Session und überall mal ein bisschen reingeschnuppert, jetzt im Deutschen Haus, in diesem riesigen Deutschen Haus mit dem Rugby-Stadion. Ja, die Vorfreude wächst und bin froh, dass es endlich losgeht, ich hier bin und nicht von zu Hause nervös sein. Ich bin dann hier nervös, sehe die Kollegen und Kolleginnen und das freut mich natürlich sehr, dass wir jetzt das Startsignal gemeinsam haben.
Das sind Ihre ersten Sommerspiele als DOSB-Präsident, ne?
Das ist völlig korrekt, genau. Ich hatte bisher nur die Winterspiele und die ohne Publikum, das war schon sehr speziell. Und deshalb umso mehr freue ich mich, dass hier Publikum ist und dass man alles sehen kann und überall hingehen kann und nicht reglementiert ist. Und in der Nähe von Deutschland, das ist natürlich auch was ganz Besonderes.
Ich glaube, es werden sehr viele deutsche Fahnen zu sehen sein, glaube ich, weil die Leute endlich mal wieder Spiele vor der Haustür haben und endlich wieder mit Zuschauern. Ne? Und die Eröffnungsfeier heute Abend ist ja auch schon sehr speziell auf der Seine mit den Booten. Die deutsche Mannschaft wird dort sozusagen angeführt von Anna-Maria Wagner und Dennis Schröder. Als Fahnenträger dürfen Sie eigentlich auch dabei sein auf dem Boot?
Ich darf auch dabei sein auf dem Boot. Ich war bei den Winterspielen bin ich mit eingelaufen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, auf die Tribüne zu gehen, weil dort eben auch viele sind, mit denen ich gerne sprechen möchte. Beispielsweise der Bundeskanzler, aber eben auch die Kollegen und Kolleginnen von anderen Nationalolympischen Komitees, der IOC-Präsident ist da. Und ich glaube, es ist gut, dass, weil ich ja die politischen Dinge regeln soll oder bearbeiten soll, dass ich dann da bin und nicht mit auf den Boot bin, was natürlich auch ganz was Besonderes ist. Ich habe mich jetzt so entschieden und jeder an seinem Platz, die Sportler und Sportlerinnen dort und ich als Teamleiter sozusagen dann auf der Tribüne und da kann ich ja unser Fähnchen zeigen, dass ich da bin und dass wir den von außen zujubeln.
Ja, das, also wie Sie das jetzt gerade ein bisschen erzählen, klingt es so, als wäre das Herz lieber mit auf dem Boot, aber der Verstand irgendwie mit auf der Tribüne. Aber macht ja nichts, ist ja auch Ihr Job. Sie werden dann von außen ja sehen, wie dann der Basketball-Weltmeister Dennis Schröder und Judo-Weltmeisterin Anna-Maria Wagner die deutsche Fahne schwenken. Die beiden haben die Abstimmung gewonnen. Was zeichnet die beiden aus?
Ja, Dennis Schröder fange ich mal, obwohl man immer sagt Ladies first, ich fange trotzdem mit dem Dennis an. Naja, Weltmeister geworden, hat die Basketballmannschaft sozusagen zum Titel geführt mit entscheidenden Würfen. Ich kann mich gut daran erinnern, als es Sekunden vor Schluss dann eben ganz, ganz spannend wurde. Ja, Anna-Maria, große Athletin, Weltmeisterin. Ich glaube für sie auch ein bisschen überraschend, dass sie die Fahne jetzt trägt. Bei den Konkurrentinnen, die sicherlich ganz gleichwertig sind und jeder für jeden, das ein Erfolg ist oder für jeden ein Erfolg ist, dabei zu sein. Ich glaube, sie ist auch nervös, nicht nur nervös wegen dem Sport, der dann ja der eigentliche Höhepunkt ist, aber sie hat jetzt zwei Höhepunkte. Ich glaube, sie findet das ziemlich cool, dass sie jetzt die Fahne zusammen mit Dennis tragen darf.
Und Dennis Schröder hat selber, deswegen spreche ich es gerne auch an, vor dieser Abstimmung oder währenddessen sowas gesagt wie, also ich zitiere ihn jetzt nicht wortwörtlich, aber sinngemäß, ich bin ja eigentlich auch nur ein junger Mann, dunkelhäutig und das könnte auch für die Gesellschaft ein wichtiges Signal sein. Ne? Sehen Sie das auch so?
Also das war sicherlich nicht das Hauptziel auch von denen, die gewählt haben, denke ich mal. Aber damit kann er recht haben. Es ist, glaube ich, gut, dass die Vielfalt dann auch bei den Fahnenträgern abgebildet wird, dass wir hier ein Land sind, was die Vielfalt protegiert, dass wir ein offenes Land sind. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein Zeichen für andere, die dann in der rechten Ecke sind, dass die vielleicht mal aufhören mit dem Quatsch, den die da teilweise erzählen. Werde ich ein bisschen politisch, aber das muss vielleicht auch mal sein. Ich bin froh, dass der Dennis das so sieht und dass der jetzt das deutsche Team zusammen mit der Anna-Maria dann zu den Spielen oder in der Eröffnung führt.
Bei den Olympischen Spielen heißt zwar immer, dabei sein ist alles und trotzdem gucken dann doch alle auf den Medaillenspiegel am Ende. Da war Deutschland Neunter in Tokio. Das war das schwächste Ergebnis seit der Wiedervereinigung. Sie wollen in Paris mindestens so gut abschneiden. Was spricht denn dafür, dass das gelingt?
Wir haben natürlich auch analysiert, wie ist das so im Moment, wie ist der Stand? Und dabei kommt dann eben heraus, dass wir, wenn jeder seine Leistungen so weit bringt, wie es jetzt aussieht, dass wir dann auch dort wieder landen. Viele Nationen sind stärker geworden, weil die viel mehr tun, an Geldmitteln reinhängen. Es sind nicht mehr nur große Nationen wie die Briten, wie die US-Amerikaner, Frankreich, Italien, China, Japan, sondern vielmehr kleinere Nationen. Ich nenne jetzt mal als Beispiel die Niederlande, die sich sicherlich auf wenige Sportarten konzentrieren, aber dort sehr erfolgreich sind. Wir gucken uns natürlich auch die Systeme an, wie werden die Sportler und Sportlerinnen gefördert. Davon können wir sicherlich lernen. Wir sind ein bisschen, will nicht sagen am Anfang, aber wir beginnen zu schauen, wie wird unser System in Zukunft sein. Und da ist es eben so, dass sicherlich diese Spiele nicht die Spiele sein werden, wo wir schon unter den ersten fünf im Spiegel sein werden. Aber wir arbeiten darauf hin, vielleicht auch noch nicht bei den nächsten Spielen in Los Angeles. Aber mittelfristig gesehen wollen wir natürlich wieder dahin, wo wir waren oder wo wir im Winter stehen. Da sind wir Zweiter, das ist vielleicht ein bisschen vermessen für Sommer. Aber zumindest die positive Richtung wollen wir haben durch die Maßnahmen, die wir dann in Zukunft treffen werden.
Und ich sag mal so, Herr Weikert, Sie haben schon so ein bisschen Druck aufgebaut, weil Sie sagten, eine Goldmedaille gleich am ersten Tag wäre schon ganz gut. Meinten Sie Lukas Mertens, der da im 400 Meter Freistil ins Wasser springt?
Also, dass ich das gesagt haben soll, das bezweifle ich. Ich habe gesagt, eine Medaille am ersten Tag,
das ist, glaube ich, Gold raus.
Ganz gut. Und ich habe nur einfach geschaut, haben wir Medaillenchancen am ersten Tag? Die haben wir. Und dann, ich denke...
Wir nehmen das gerne mit.
Wie wichtig, also ich erinnere mich an Tokio zum Beispiel und also da hat es eine gefühlte Ewigkeit gedauert, bis es die erste Medaille gab. Wie wichtig wäre das auch so für die Grundstimmung im Team und vielleicht auch für andere Sportler, dass es hier geht in Paris?
Ja klar, wenn man drei Tage auf Medaillen wartet, dann wird die Öffentlichkeit unruhig. Es ist viel schöner und viel besser fürs gesamte Team als Ansporn, wenn am Anfang eine Medaille oder zwei kommen.
Jetzt könnte es ja sein, dass vielleicht Deutschland auch irgendwann Ausrichter der Olympischen Spiele wird. Die Weichen sind mehr oder weniger gestellt. Also Deutschland will sich bewerben. Sie haben gerade gesagt, Sie treffen den Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Tribüne jetzt bei der Eröffnungsfeier. Wird es da schon Thema sein?
Wir haben mit dem Bundeskanzler ja vor den Spielen gesprochen und darum geworben, dass wir die Spiele wieder hier haben wollen. Der Bundeskanzler ist auch sehr für die Spiele hier. Das zeigt auch der Beschluss der Bundesregierung, dass eben Gelder bewilligt werden, dass wir eine Bewerbung durchführen können. Von daher bin ich guter Dinge, dass unser Bundeskanzler es sehr befürwortet. Ob ich ihn hier bei den vielen Gästen, die sind, konkret ansprechen kann, weiß ich nicht. Aber wir werden auch das Dorf besichtigen. Es wird schon Gelegenheiten geben. Der Bundeskanzler ist zweimal hier. Das zeigt, dass er ein großes Interesse am Sport hat. Er saß ja auch beim Fußball oft auf der Tribüne. Das heißt, er ist sportbegeistert. Ich bin guter Dinge, dass ich ihm noch einiges sagen kann, was er denn für uns tun soll.
Sie haben bei der Eröffnungs-PK am Mittwoch gesagt, entscheidend ist hier auf dem Platz, in der Halle und auf der Seine. Können wir über Sie sagen und auch ein bisschen auf dem diplomatischen Parkett?
Kann man so sagen. Das gehört auch zum Platz dazu. Wenn wir auf dem Platz, also auf dem eigentlichen Platz erfolgreich sind, wäre es halt ganz schön, wenn wir auf diplomatischem Parkett auch ein paar Siege erreichen.
Thomas Weikert, der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes bei uns. Vielen Dank im Podcast.
Vielen Dank auch. Ja, vielen Dank. Kerstin, wenn du die Wahl hättest, ne, auf dem Boot mit den Sportlerinnen und Sportlern über die Seine schippern oder nebenan auf der Tribüne neben Olaf Scholz sitzen, was würdest du machen?
Also eine schwierige Frage jetzt.
Du könntest auch beides, du könntest auch neben Olaf Scholz sitzen und trotzdem eine Fahne haben. Vielleicht ist das sogar besser.
En Ricard, s'il vous plaît.
Impression. Oh, mein Französisch ist leider gar nicht gut.
Ich verstehe das gar nicht. Bei dem Nachnamen müsstest du doch eigentlich perfekt Französisch sprechen.
Cassalette. Ne? Ja, es klingt total französisch. Ich habe auch sicher irgendwo französische Vorfahren oder Belgien, so die Ecke, aber so weit zurück, also ich habe auch kein Chateau irgendwo geerbt in Frankreich oder so.
Ein Appartement in Paris wäre auch nicht schlecht.
Ist fast teurer wahrscheinlich als so ein Chateau hier inzwischen.
Ja, Hermès.
Aber Hermès klingt ja, wenn man es französisch spricht, könnte man auch sagen, du kommst aus Paris.
Ich kriege auch keine Handtaschen geschenkt.
Auch nicht.
Nee, hat auch nichts damit zu tun.
Schade eigentlich.
Ja, wirklich sehr, sehr schade. Also wir beide, wir versuchen unser Französisch jetzt gerade in dieser Zeit auch wirklich sehr zu verbessern. Und wann immer es möglich ist, Französisch zu sprechen, aber meistens merken die das dann sofort, das klappt gar nicht und dann schwenken alle um auf Englisch. Das ist ein bisschen frustrierend.
Ja, aber wir sind bemüht, das kann man uns nicht nachsagen.
Ja, also stets bemüht, auf jeden Fall. So, mehr als stets bemüht ist natürlich heute Abend einer unserer ARD-Hörfunkreporter, der die Eröffnungsfeier in der ausführlichen Reportage den ganzen Abend auf sportschau.de, in der Sportschau-App und in den Inforadios der ARD überträgt. Wir haben ihn vorhin schon angekündigt mit hoffentlich ein paar Geheimnissen, die er verraten kann. Dirk Walsdorf bei uns. Hallo Dirk.
Hallo.
Hallo.
Wir wissen ja, dass du nicht viel verraten darfst, aber so ein bisschen was wirst du doch wohl blicken lassen können, oder? Was erleben wir da heute Abend?
Tja, ist nicht so leicht, ne? Wir haben ja ein Embargo, so heißt das, zu befolgen. Embargo der Informationen, aber ein bisschen was kann ich doch sagen. Also ein mindestens 3,5-stündiges Ereignis. Ich würde mal sagen, das wird ein Ereignis und keine Show. Das wird was, darüber werden wir noch sehr lange reden. 85 Boote auf der Seine, 205 Delegationen drauf, knapp 7000 Athleten sollen tatsächlich mit an Bord sein. 20.000 Menschen werden in irgendeiner Form beteiligt sein. Das Ganze ist die vielleicht größte Fernsehproduktion, die es überhaupt jemals gab. Eine Inszenierung, die sich auf dem Wasser, aber ich glaube auch so ein bisschen im und drüber und daneben und vor allem über 6 Kilometer Fläche zieht. Das alles vor mehr als 300.000 Menschen und strukturiert, das kann ich verraten, in 12 Szenenbildern, bei denen die ganz großen französischen Themen eine Rolle spielen werden. Und davon gibt es ja so einige.
Ich sag mal so, das klingt ziemlich groß. Ihr habt ein bisschen was gesehen, um das mal zu erklären. Ihr dürft es nur nicht verraten, ne? Das ist also wirklich streng geheim. Deswegen diese Geheimniskrämerei jetzt hier, ja.
Das gibt so Meetings, da wird den Kommentatoren einiges erklärt. Da sind auch die kreativen Genies hinter der Veranstaltung da und beantworten Fragen. Aber da gibt es ziemlich strenge olympische Regeln, ohne Videobeweis, aber mit klaren Vorschriften. Und deswegen müssen wir uns zurückhalten. Aber ja, ich rechne auch damit, dass Céline Dion singt. Das kann ich auch noch gerne sagen. Das haben die uns übrigens nicht gesagt.
Meine steht die dann vorne auf dem Schiff und breitet die Arme aus, oder?
So würden wir das machen. Ne? Aber ich glaube, die sind noch kreativer als wir.
Sag mal, im Stadion sitzt ja logischerweise auf der Pressetribüne, Höhe Mittellinie, die es bei so einer Eröffnungsfeier natürlich nicht gibt, aber du weißt, was ich meine. Wo sitzt sie denn jetzt bei dieser Eröffnungsfeier?
Ja, das ist ganz kurios. Ich weiß es tatsächlich noch nicht ganz genau, aber ich glaube, ich sitze auf dem Trocknen, obwohl alles auf dem Wasser stattfindet. Aber das große Finale ist ja dann quasi gegenüber vom Eiffelturm am Trocadero. Und da gibt es einen Bereich, wo dann die letzten wesentlichen Akte der Feier vonstatten gehen. Und deswegen werden wir da sitzen und nicht auf einer Brücke oder am Ufer wie die allermeisten der Zuschauer.
So Dirk, wir haben riesige Ballons in der Stadt gesehen, also wir müssen ein bisschen ins Detail, müssen wir doch jetzt ein bisschen nachbohren, oder?
Haben wir ja auch gesehen, also das ist ja, die können sie ja gar nicht verstecken.
Größer als Heißluftballons, glaube ich, würde ich mal sagen.
So weiße Ballons. So.
Weiß-Silber, so eine riesige, im Prinzip Heißluftballons, aber noch größer. Die müssen doch irgendwas damit zu tun haben.
Bestimmt.
Komm.
Okay, komm, ich kann euch noch eins sagen.
Nein, wir wollen wissen, wer das olympische Feuer entzündet. Das darfst du nicht sagen. Das oder weißt du es nicht?
Marie-José Perec. Also das ist eine Spekulation. Das fragen wir uns natürlich seit ein paar Tagen, seit wir hier sind. Wer könnte es sein? Für mich gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder eine ganz tolle französische Sportlerin. Ich wäre mir ziemlich sicher, dann wäre es eine Frau, weil sie hier sehr viel...
Wenn es eine Sportlerin ist, ist es meistens eine Frau.
Habe ich auch gerade überlegt.
Das ist richtig. Aber ihr versteht, was ich meine. Also die Stärkung der Frauen ist hier ein Thema. Deswegen vielleicht eine Sportlerin. Marie-José Perec, ehemalige Sprinterin, 3 Goldmedaillen in den 90ern. Das ist eine Möglichkeit. Oder es werden in Anführungszeichen ganz normale Menschen sein, die etwas mit den Anschlägen von 2015 zu tun haben. Denn diese Anschläge und das Trauma der Anschläge haben eine Rolle gespielt bei der Pariser Olympia-Bewerbung. Und da soll sozusagen vielleicht sich ein Kreis schließen. Ich bin sehr sicher, dass wir Überlebende dieser Anschläge in der Feier sehen werden. Auch das wurde uns nicht verraten, aber es ist meine Erwartung.
Ja, du weißt tatsächlich vieles gar nicht, beispielsweise wahrscheinlich auch nicht, wo das Feuer dann sein wird. Ne? Also meistens ist es ja dann im Olympiastadion. Gibt es da Spekulationen, wo dann das Feuer während der Spiele sein wird?
Das weiß ich, aber das darf ich nicht sagen. Das weiß ich wirklich.
Okay, das weißt du.
Er darf es nicht sagen. Es ist echt, es ist sehr, sehr spannend.
Das ist gemein jetzt hier.
Wirklich sehr, sehr spannend. Und bei
komm,
uns
einen gebe ich euch noch.
Ja.
Okay. Ihr wart doch in der Stadt unterwegs. Ja. Habt ihr die Mona Lisa in der Seine gesehen?
Also nicht die echte, aber...
An der Seite, oder?
Sind so Gemälde.
An der Seite sind das so Gemälde.
Eine schöne Sache, ne? Es werden Kunstwerke aus dem Louvre irgendwie eine Rolle spielen und die Fackel wird durch die durchwandern. So, das ist noch ein kleines Detail, auf das ihr euch freuen dürft.
Immerhin. Sehr, sehr schön.
Wenn wir so weitermachen, dann erfahren wir nachher alles noch hier.
Ja, genau. Wir bohren noch ein bisschen nach. Aber jetzt mal ehrlich, also bei uns im Team sind ja auch alle sehr nervös wegen dieser Eröffnungsfeier. Auch viele Pariser sind ja genervt von den ganzen Absperrungen, weil es so ein logistisches Monsterprojekt ist. Und alle sagen hier bei uns auch, lasst uns erstmal die Eröffnungsfeier hinterbringen, dann ist alles entspannter. Jetzt hast du ja wirklich schon einige Eröffnungsfeiern für die Hörfunkwellen der ARD übertragen. Wenn wir dir jetzt so gefolgt haben, die ganze Zeit, was du erzählt hast, also der Aufriss lohnt sich schon, oder?
Also ich gehe fest davon aus. Das ist zum Beispiel bei diesem sagenumwobenen Geheimmeeting, wo die Kommentatoren ein bisschen instruiert wurden, was passiert, was ich noch gar nicht erlebt habe. Die beiden kreativen Genies hinter der Feier haben ihr Konzept nochmal vorgestellt, Fragen beantwortet und am Ende haben alle Journalisten geklatscht. Und nicht, weil sie irgendwelche Schleimer sind, sondern weil wir alle ganz angetan waren. Wir gehen davon aus, dass passiert ganz Großes, Erinnerungen, die wir für immer in uns tragen werden. Und deswegen, glaube ich, wird sich das alles gelohnt haben. Aber ihr habt natürlich recht, der Aufriss ist Wahnsinn und die Sicherheitsvorkehrungen waren teilweise, glaube ich, für die Menschen hier echt schwer zu ertragen.
Wir müssen einmal ganz kurz erklären, hier ertönt wieder Musik bei uns. Das kennt ihr aus der ersten Folge.
Fast schon magisch in dem Moment.
Ja. Wir sind hier im Deutschen Haus, haben wir ja schon erzählt, in der Loge. Und draußen wird gerade noch kräftig geprobt für alles, was hier so kommt. Und dann werden die Boxen nochmal aufgedreht. Deswegen dröhnt manchmal hier so die Musik auch durch die Glasscheibe. Das so die Begleiterscheinung. Dirk, wir haben eben auch mit, hast gehört, Thomas Weikert gesprochen, dem DOSB-Präsidenten, der ja sagt, eine Top-10-Platzierung im Medaillenspiegel für das deutsche Team hier in Paris ist realistisch und erstrebenswert. Siehst du das auch so?
Ja, und das muss auch das Ziel sein. Also ich meine, Tokio, Platz 9 im Medaillenspiegel, schlechteste deutsche Bilanz seit der Wiedervereinigung. Soll es denn noch weiter runtergehen? Ich glaube, die werden nicht viel, viel besser. Aber am Ende ist es so, Paris ist näher dran an der Heimat, gleiche Zeitzone. Es kommen mehr Fans von zu Hause. Also ein bisschen besser als Tokio dürfte es werden. Ich glaube, der Weikert stapelt nicht zu tief, aber tief genug. Und drunter sollten sie aus meiner Sicht auch nicht fallen. Werden sie aber auch nicht.
Also Dirk, egal mit wem wir hier sprechen, jeder ist hier so voller Vorfreude auf die wahrscheinlich besten Olympischen Spiele ever. Gehst du da mit?
Auf jeden Fall bin ich auch total ergriffen. Ich meine, wenn man in der Stadt unterwegs ist und ihr wart das ja auch selbst schon ganz viel. Ich finde, wenn man diese Orte sieht, wenn man erlebt, wie die Menschen jetzt doch immer heißer werden auf die Spiele, dann packt einen so eine richtige Vorfreude. Und ich versuche bis zum Abend jetzt nicht komplett durchzudrehen, weil das der Aufgabe als Reporter selten zuträglich ist. Aber ja, ich habe ganz, ganz hohe Erwartungen an Paris 2024.
So, und die wichtigste Frage, die kommt zum Schluss, Dirk. Was ziehst du heute Abend an?
Pass mal auf. Also, die Olympischen Spiele in Paris versuchen ja die nachhaltigsten Spiele der Geschichte zu sein und sind dabei übrigens auf einem ganz ordentlichen Weg. Und dann bin ich auch ganz nachhaltig. Ich ziehe exakt das gleiche Hemd an, was ich vor 3 Jahren bei der Eröffnung in Tokio getragen habe. Weißes Hemd, aber weil es hier nicht ganz so heiß ist wie in Tokio, vielleicht sogar zur Feier des Tages ein einziges Mal bei Olympia ein Sakko. Warum hätte ich es sonst mitgebracht?
Du hast es aber gewaschen zwischendurch, oder? Oder ist es immer noch, das trägt Hemd, es noch den Duft von Tokio mit?
Das Hemd wurde gestern mir in einer Pariser Reinigung ausgehändigt und erstrahlt in weißem, jungfräulich-olympischem Glanz.
Natürlich, ja. Dem Ereignis angemessen. Also, viel Spaß heute Abend, Dirk, bei der Übertragung der Eröffnungsfeier. Du bist live dabei, wir werden es im Fernsehen verfolgen, natürlich im Ersten. Und ja, viel Spaß und vielen Dank.
Merci.
Ja, und das war die letzte Folge vor Beginn der Olympischen Spiele 2024 in Paris. Morgen geht's auch bei uns so richtig los. Wir haben jeden Morgen um 6 das Morgen-Update, wo ihr alle Infos bekommt, was war wichtig am Abend, was wird heute wichtig. Also wenn ihr das hört, startet ihr bestens informiert in den Olympiatag. Und nachmittags sind wir ein bisschen ausführlicher für euch da. Dann gibt's Hintergründe, längere Gespräche, Reportagen, viele Emotionen und einfach die schönsten Geschichten von diesen Spielen in Paris.
Am besten ihr abonniert uns gleich, dann verpasst ihr auch nichts. Den Sportschau Olympia Podcast gibt's natürlich in der ARD Audiothek und überall sonst, wo ihr Podcasts hört.
Und wir haben alle Kanäle für euch bedient, also Fernsehen, Mediathek. Die Radiowellen der ARD berichten sehr ausführlich. Die Audiothek ist euer Anlaufpunkt für die schönsten Audios. Sportschau.de, Social Media, also ihr werdet gar nicht dran vorbeikommen, wenn ihr wollt. Ihr könnt euch überall bei uns bestens informieren.
Ihr kommt nicht an uns vorbei.
Ja.
Habt viel Spaß bei den Olympischen Spielen. Wenn wir uns morgen hören, sind sie schon eröffnet.
Dann brennt das Feuer schon. Also, bis morgen.
Tschüss.